Hey, klasse, Simon, dass du hier bist. Du warst unser Gastsprecher am Sonntag und wir haben uns über einige Fragen unterhalten über die Vertrauenswürdigkeit des christlichen Glaubens. Und es gab jede Menge Fragen. Und eine der Fragen war, obwohl wir uns überhaupt nicht über den muslimischen Glauben unterhalten haben, ist Bibel und Koran. Also, warum glaubst du, dass die Bibel vertrauenswürdig ist? Und was sind Indizien dafür, wo du sagst, der Koran nicht glaubwürdig ist?
Also, ich sehe jetzt vor allem beim Neuen Testament und unser Glaube als Christen, der beinhaltet verschiedene Glaubensüberzeugungen, aber ist ja primär erstmal, dass wir an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, glauben. Da haben wir einmal eine ganz andere Datenlage, als das beim Koran oder generell dem islamischen Narrativ der Fall ist. Also, wir haben aus dem ersten Jahrhundert alleine die 27 Dokumente des Neuen Testaments, darüber hinaus aber auch andere frühchristliche Schriften wie den ersten, zweiten Clemensbrief, die Dache und so weiter. Wir haben sektiererische, heretische Schriften, die generell einfach bestätigen, da gab es einen Jesus von Nazareth, der bestimmte Dinge gesagt, getan, gemacht hat. Und bei dem historischen Mohammed ist die Situation einfach eine ganz andere. Wir haben aus dem 7. Jahrhundert fast keine schriftlichen Dokumente, weder islamische noch nicht-islamische, die viel über ihn sprechen. Die Münzen, die wir aus dieser Zeit haben, haben häufig christliche oder heidnische Symbole drauf, wo dann die Fragestellung wäre, wieso, wie passt es zusammen mit dem islamischen Narrativ, dass sich da ein islamisches Weltreich ausbreitet und dann trotzdem noch jahrzehntelang überall Münzen neu gepresst werden mit Symbolen von der Religion, die man bekämpft. Wir waren ja zusammen in Griechenland. Im Pella-Museum hast du uns da mit reingenommen, im Münzmuseum dort, wo man sehr gut gesehen hat, wenn ein neuer Herrscher an der Macht war. Und selbst wenn es nur 4 Jahre war, gab es da schon direkt eine neue Münze, die gepresst wurde. Und das sind einfach so Fragen, die man sich da auch in der historisch-kritischen Islamwissenschaft stellt. Wieso haben wir so wenig frühe Quellen? Wieso haben wir archäologische Funde, die eigentlich eher was anderes nahelegen? So, und den Koran selber, den können wir erst mit den sehr viel später, angeblich erst dann verschriftlichten Quellen, andere würden sagen, erst dann entstandenen Quellen verstehen. Also viele Texte im Koran sind erstmal sehr zusammenhangslos. Und würde man nicht die sogenannten Hadithe, also spätere Überlieferungen, angeblich Überlieferungen von Mohammed haben, die man dann quasi ranlegen kann an den koranischen Text, würde das erstmal, also vieles gar nicht verständlich sein. Diese ganzen Hadithe aber wiederum, diese scheinbaren mündlichen Überlieferungen, die sind alle erst 130, 40, 50, 180 Jahre nach dem angeblichen Leben und Tod von Mohammed verschriftlicht worden. So, wo ich mich frage, wenn Leute wirklich so eine krasse Verehrung ihrem Propheten gegenüber hatten, warum haben die dann so lange gewartet, bis sie das erste Mal Dinge verschriftlicht haben? Dass in der Zeit im 7., 8. Jahrhundert, wo die Leute sehr wohl lesen und schreiben konnten, es die Bibliothek von Alexandria schon gab und so weiter und die da Hochkulturen dann ja auch unterworfen hatten. Also das sind einfach so Fragestellungen, die mir kommen. Die erste Biografie über Mohammed ist von einem Mann namens Ibn Ishaq, der die 120 Jahre, 130 Jahre nach Mohammeds Tod überhaupt erst verfasst hat. Das ist so viel Abstand, wie zwischen heute und der, weiß nicht, Kaiser Wilhelm I. liegt. Also das ist einfach sehr viel Zeit. Warum haben da nicht Leute schon früher was aufs Papier gebracht? Also es sind einfach so grundsätzliche Fragen zur historischen Einordnung von dem klassischen traditionellen islamischen Narrativ. Und wenn wir den Koran selber anschauen, dann habe ich da auch ein paar Fragen, die für mich irgendwo da mit im Raum stehen. Also ich sehe an manchen Stellen, werden Passagen aus anderen Texten, zeitgenössischen Texten aufgegriffen, was aber nicht mit dem islamischen Verständnis von einem ewigen Koran, der von der Urzeit her schon immer da war, zusammenpasst. Also in Sure 18 beispielsweise finden wir ab Vers 83 eine Story von einem Mann namens Dhul al-Qarnayn, der als gläubiger Muslim beschrieben wird. Aber das, was da beschrieben wird, ist eigentlich mehr oder weniger identisch mit dem, was wir in dem griechischen Alexander-Roman finden, der im 4., 5. nachchristlichen Jahrhundert irgendwann entstanden sein muss. Und wo man das Gefühl hat, okay, das ist im Grunde einfach ein Duplikat und ein bisschen umgeschrieben worden und passt null zusammen mit dem islamischen Glauben. Es gibt Passagen, in denen steht im Koran, dass Juden Esra als einen Propheten anbeten würden. Es gibt Stellen, in denen die Dreieinigkeit so beschrieben wird, dass sie aus Maria, Gott und Jesus bestünde. Da wenden muslimische Apologeten ein, dass da ja nicht die Dreieinigkeit erklärt wird, sondern nur der Glaube von manchen Leuten. Aber auch da dann die Frage, warum der Koran den Glauben von irgendeiner unbedeutenden christlichen Gruppe, die von der heute keiner mehr was weiß, aufgreift. Oder versteht er vielleicht wirklich den Glauben der Christen falsch? Mhm. Wir haben Passagen, in denen es heißt, dass die, also Sure 5, 46, 47, dass die Schriften der Juden und Christen, die Tora oder das Evangelium, das es so in der Form auch nie gegeben hat, weil es ja immer schon vier Evangelien waren, also auch da eine ahistorische Aussage vom Koran über ein legendenhaftes Buch, von dem heute keiner was weiß, aber dass diese Schriften von Allah herabgesandt worden sind und so wie der Koran. Jetzt ist das Problem, aber die Schriften der Juden und Christen sagen ja inhaltlich völlig andere Dinge aus als der Koran. Mhm. Also wie können die beide aus derselben Quelle kommen? Mhm. Jetzt sagen da dann eben Muslime, ja, das ist deswegen, weil diese Schriften verfälscht worden sind. Mhm. Okay, aber dann bringt mir doch mal irgendein Manuskript, mhm, in denen diese Schriften im Original vorliegen, mhm, in ihrer islamischen Fassung. Gibt's nicht. Und der Koran selber macht ja auch keine Aussagen darüber, dass die Schriften verfälscht worden seien, auch wenn muslimische Apologeten das behaupten. Aber diese Stellen geben das nicht her, sondern bestätigt diese Schriften eigentlich. Also auch da eigentlich ein Missverständnis seitens des Koranautors oder der Koranautorin, was in diesen Texten drinne steht. Also ja, da gibt's ganz viele Dinge, dann, dass der Koran die Kreuzigung Jesu in Frage stellt, was selbst laut den skeptischsten Gelehrten einfach ein historischer Fakt ist und viele solcher Punkte, wo, für mich es einfach kein Match gibt mit dem, was wir aus den Geschichtswissenschaften wissen und ich auch, wenn ich da inhaltlich reingehe, meine Fragen habe. Dann kommen natürlich noch wissenschaftliche Fehler dazu, wenn dann die Embryologie im Koran so aussieht, dass dann zuerst die Knochen da sind und dann das Fleisch anschließend gebildet wird, wir aber heute wissen, dass beides parallel entsteht. Das wäre dann kein Problem, wenn man sagen würde, ja, das sind halt die falschen Weltbilder der Menschen damals und Gott, er wirkt durch die Leute im Rahmen ihrer Zeit und Kultur, aber die Denke ist ja, da ist das ewige Wort Gottes, das wortwörtlich von Gott so weitergegeben wird. Und muslimische Apologeten versuchen ja auch, ihre Texte als wissenschaftlich wundersam rüberzubringen. Also dann sind solche Dinge schon problematisch. Und dass ich eben im direkten Vergleich bei der Bibel frühere Quellen, breiter bezeugte historische Ereignisse und Personen und eine innere Stimmigkeit und auch eine Historizität, die man diesen Büchern anmerkt in der Bibel, die da für mich gegenüber dem Koran einfach herausstechen.
Okay, super, Simon. Vielen Dank. Schön, dass du bei uns bist.
Sehr gerne.
Bis später. Bis zur nächsten Frage.
Yes.